So, wir wollen heute ein Wort Gottes lesen und betrachten aus dem Alten Testament und schlagen dazu 2. Könige auf. 2. Könige, Kapitel 13. 2. Könige, Kapitel 13. Und zwar ab Vers 14 bis 19. Da heißt es, 2. Könige 13, Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an welcher er starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Angesicht und sprach, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Da sprach Elisa zu ihm, hole Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile, und er sprach zu dem König von Israel, lege deine Hand auf den Bogen, und er legte seine Hand darauf, und Elisa tat seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach, öffne das Fenster gegen Morgen, und er öffnete es, und Elisa sprach, schieße, und er schoss. Und er sprach, ein Pfeil der Rettung von Jehova und ein Pfeil der Rettung wider die Syrer. Und so wirst du die Syrer zu Affek schlagen, bis zur Vernichtung. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und er nahm sie und er sprach zu dem König von Israel, schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne, da war der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung geschlagen haben. Nun wirst du die Syrer 3-mal schlagen. Soweit das Wort Gottes und bis hierher. Dieser verlesene Abschnitt führt uns in die Zeit des Propheten Elisa. In den Zeiten der Not seines Volkes gab der Herr immer und immer wieder große Männer. Das sehen wir eigentlich in der ganzen Heiligen Schrift. So war es einstmals bei Mose, bei Simson, bei David. Und wir wissen sogar, als Israel den geistlichsten Tiefstand erreicht hatte, da lesen wir, dass Gott seinen Sohn sandte. Und der Herr im Himmel gab jeweils diese Personen und diejenigen Personen, die für das Volk speziell jener Zeit angepasst notwendig waren. Elisa wurde krank, an welcher er starb. So haben wir gelesen. Wieso war die Krankheit von Gott? Weil Gott gesagt hatte, dass wir zum Staube zurückkehren sollen. Und die Krankheit leitet damit gleichsam den Tod ein. Deshalb lesen wir darum an seiner Krankheit. Weil diese ja seinen Tod bringen sollte. Damals war Joas König von Israel. Und dieser König Joas darf nicht verwechselt werden mit dem König Joas aus dem Hause Judas nach 2. Könige 12, Vers 1. Das war ein anderer König, welcher 40 Jahre regierte und tat, was recht war in den Augen Gottes. Unser König Joas, mit dem wir heute uns hier befassen, regierte nur 16 Jahre und tat, wie die Schrift sagt, was böse war in den Augen Gottes. 2. Könige 13, Vers 10 bis 11, lesen wir es. Dieser König Joas, mit dem wir hier zu tun haben, der da tat, was böse war in Gottes Augen. Er kommt von Samaria herab, um den Propheten zu besuchen. Joas wusste ganz genau, dass Israel durch diesen Propheten Elisa viele, viele Jahre gesegnet wurde. Auch so mancher Sieg über die Feinde Israels entstand darum, weil dieser Prophet im Lande war. Vergleichen wir das Ziel gesetzt in der Enderfüllung auf unseren Herrn Jesus, dass alle die Erretteten heute Gesegnete sind, weil einer im Lande ist, Jesus. Wenn er auch nicht mehr personifiziert, so ist er doch in seinem Geiste nahe, und das genügt, um auch in heutigen Tagen errettet zu werden. Und als Joas hört, dass dieser Mann Gottes auf dem Sterbelager liege, da macht er sich auf. Da konnte ihn niemand mehr halten. Und wir, Jahrtausende später, fragen, weshalb kam er, der König Joas? Wollte er etwa einen Frommen mimen? Wollte er fromm erscheinen? Und wir glauben ganz bestimmt nicht. Ganz gewiss nicht. Der in Unheiligkeit lebende König Joas hatte erkannt, dass Gott der Herr mit Elisa war. Und wir erkennen daraus, dass auch Ungläubige sehr wohl wissen, wer auch heute treu mit dem lebendigen Gott wandelt. Und ich darf hier hinzufügen, die Ungläubigen wissen es manchmal besser wie die Erretteten selbst. Und darum war der Gedanke, den Propheten zu verlieren für den König, sehr, sehr bitter. Und das machte ihn sehr traurig. Und als der König hörte, dass der Prophet schon auf dem Sterbelager lag, da kommt er herab und weint über seinem Angesicht. Aber dieses Weinen galt nicht dem Tode des Propheten als solchen. Vielmehr aber, dass der König nach seinem Tode nunmehr den Nutzen des Propheten nicht mehr haben würde. Welche Motive können uns teilnehmen lassen, auch an der Not anderer? Joas hätte, wäre es gegangen, sich an diesem Propheten festgehalten, damit nicht der Prophet stürbe. Wenn bewährte Glaubensmenschen in die Ewigkeit zu Gott abgerufen werden, dann gab es für die Zurückgebliebenen schon immer Verunsicherungen. Das ist ganz verständlich, weil man sich an solchen in gewisser Weise auch nach dem Worte Gottes ausrichtet. Und wir wissen, dass alles Festhalten an Menschen eine gefährliche Sache ist. Insbesondere dort, wo man, wie bei Joas, gar nicht treu mit dem lebendigen Gott wandelte, wird die Unsicherheit durch den Tod eines solchen nur noch größer. Denn das, woran sie sich festhielten, liegt nunmehr im Grab. Denn untreue Menschen halten sich bekanntlich nicht genügend an den Herrn des Lebens selbst fest. Daher halten sie sich umso mehr an solche fest, von dem sie wissen, dass sie ein bestimmtes, starkes Verhältnis zu Gott unterhalten. Sterben dann solche Glaubensleute, ergeht es den Untreuen auch heute noch wie damals dem König Joas. Ihr und sein ganzer Halt sind Menschen. Und das ist der Grund, weshalb der Joas den Elisa nicht verlieren will. Und deshalb kommt er herab. Und darum weint er vor Elisa. Und darum ist es weh um seinem Herzen, wenn er daran denkt, diesen Gottesmann Elisa zu verlieren, dem er so viel zu danken hatte und die Segnungen nun ihn nicht mehr erreichen würden. Da wird doch sein Halt, seine ganze Hoffnung letztlich genommen. So sind auch Menschen, die heute Christus nicht in ihren Herzen haben. Sie halten sich an den sichtbaren Dingen fest. Aber alles Sichtbare, sagt Gottes Wort, soll einmal verschwinden. Das meiste soll verbrannt werden. Das hat heute schon angefangen. Wir haben hier in Frankfurt eine Verbrennungsanlage. Da gehen ungeheuerlich viel Dinge des täglichen Gebrauchs, Gegenstände, Mobiliarien, täglich ins Feuer. Eine endlose Kette von Gegenständen. Es ist die Verbrennung, die Gott vorausgesagt hat, die hier wegen der Fülle der Menschen schon eingesetzt hat. Wie enttäuschend aber ist es, wenn Menschen ihre ganze Hoffnung, die sie haben, auf vergängliche Dinge, wie hier bei Elisa, gründen. Der Elisa war stark in seinem Gott. Und wer auf Gott sein Vertrauen setzt, der bleibt in diesem Verhältnis, obgleich wir leiblich sterben müssen. Jenes Vertrauen zu Gott finden wir einmal in der Ewigkeit wieder. Der König ist sich eben des Ernstes seiner eigenen Lage bewusst, weshalb er den Propheten am Ende von Vers 14 überraschend mit Vater anspricht. Es ist schon eine Sache, wenn ein Gottloser den Namen Jesus heute in den Mund nimmt. Das ist eine komische Angelegenheit. Aber es hat Parallelen zum Hierverhalten. Es sind durchaus Parallelen da. Dieser Joas, der König von Israel, will dem Elisa mit diesen Worten Ehre geben. Weshalb er das Glaubenszitat, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter bringt. Dieses Zitat waren die Worte des Elisa in 2. Könige 2, Vers 12, als der große Prophet Elia von der Erde genommen wurde. Sonderbar.
Und als damals Elisa die Worte gebrauchte, da waren die Motive des Gebrauches im Munde des Elisa Wahrheit. Denn Elisa unterwarf sich dem Elia auch als ein Sohn hin zum Vater. Aber bei diesem Joas, der hat diese Worte gebraucht, da war das aber völlig anders. Der hatte gar kein Vaterschaftsabhängigkeitsverhältnis im Gehorsam, weder zu Elisa noch zu Gott. Denn die Schrift sagt, dass dieser Joas tat, was böse war in den Augen Gottes. Und darum fehlt dem König letztlich der Gehorsam zum Herrn, weil die Anerkennung eines Vaters in den Kindern das Abbild des Zeugers widerspiegeln muss. Das, was Elisa bei der Aufnahme Elias sah, waren himmlische Wagen, waren himmlische Reiter. Und diese tragen immer den Sieg davon. Wegen dieser Worte will der Prophet den König Israels noch einen letzten Segen mitgeben. Er stellt ihn nicht zur Rede wegen seines Wandels, sondern der Prophet will den untreuen König Segen vermitteln, damit das Volk Israel noch gesegnet sei, selbst über einen ungesegneten König. Er will ihn segnen, bevor er die sichtbare Welt verlässt. Und sagt, hole Bogen und Pfeile. Da sagt der todkranke Elisa in Vers 15. Und der König gehorcht, würde er doch dem lebendigen Gott so gehorcht haben wie hier Elisa. Und tut wie befohlen. Wisst ihr, wann wir gehorsam sind? Unserem lebendigen Gott? Wenn wir darauf bedacht sind, dem Ehre zu geben. Wenn wir darauf bedacht sind, Gott Ehre zu erweisen, dann ist es soweit. Und das ist unsere Frage, ob wir vielleicht deshalb so viel Problem haben im Gehorchen seines Wortes und der Stimme seiner heiligen Schrift und seines Geistes, weil wir Gott zu wenig Ehre geben. Das Leben unseres praktischen Wandels ist das Zeugnis, wie wir mit dem Herrn Jesus umgehen, wie wir Gott ehren. Wie ehrst du Gott? Der König musste auf Befehl des Propheten seine Hand auf den Bogen legen. Und Elisa legt seine Hände segnend, diese Prophetenhände segnend, auf und über die des Königs. Und jetzt musste Joas noch ganz schnell das Fenster aufmachen, sonst wäre die Scheibe kaputt gegangen. Nicht irgendein Fenster sollte es sein. Hier steht es, das Fenster gegen morgen. Und das hat Bewandtnis. Denn morgen war gegen Osten. Und das war die Richtung nach Syrien, wo der böse Feind Israels wohnte. Dort sollte er das Fenster für den Schuss des Pfeiles auftun. Und darauf sagt nun, wie wir gehört haben im verlesenen Text, Elisa, schieße, und der König schoss. Der Pfeil saust durchs Fenster hinaus ins Freie, gen Osten, gen Syrien, hin dem Feinde entgegen. Der Pfeil kam aus des Königs, aus des Propheten, aus Gottes Hand. Wäre schon einiges dazu zu sagen. Der Jesus wird König, Priester und Prophet geheißen. Und wenn wir etwas in eigener Sache tun, wenn nicht jene notwendige Übereinstimmung da ist, die Gott gefordert hat, dann ist es ein Pfeil in eigener Sache. Aber hier stand Gott, stand der Vermittler des Alten Testaments, der Prophet und das Königtum dahinter. Und Elisa begleitete diesen fliegenden Pfeil noch mit dem Spruch in Vers 17, ein Pfeil der Rettung gegen die Syrer von Jehova. So wirst du die Syrer zu Aphek. Aphek heißt wörtlich eine feste Burg, schlagen, und zwar bis zur Vernichtung. Das sollte ein Segen, eine Zusage Gottes, des Sieges über diese Feinde Israels sein. Bis zur völligen Vernichtung wird gesagt, den Feind zu schlagen. Trotz der Untreue des Königs gegen Gott wollte der Herr den Sieg geben. Ist das ein lebendiger Gott, der nicht in erster Linie auf unsere menschliche Unvollkommenheitsseite blickt, sondern zuerst seine eigene Verherrlichung im Auge hält? Den Feind bis zur völligen Vernichtung zu schlagen, war beschlossene Sache im Himmel. Diesen Sieg wollte aber der lebendige Gott dem König jedoch in Verbindung mit einer Glaubensprüfung geben. Niemals will uns Gott als tote Werkzeuge auch nicht in seiner Hand benutzen, sondern er will uns selbst einbeziehen in den Sieg, und da haben wir jenes Teil zu bringen, welches Gott will, und das ist der Glaube. Darum sagt auch das Neue Testament, dass ohne Glaube niemand vermag, Gott zu gefallen. Gott wollte, dass der König Israels Gott gefalle. Und darum schaltet Gott schon im Alten Testament das Werk des Glaubens zwischen den König, ob er gehorsam oder ungehorsam sei, und dem lebendigen Gott dazwischen. Wenn etwas durch Glauben geschieht, hat Gott die Ehre. Verstehen wir? Wenn etwas durch Glauben geschieht, hat Gott die Ehre, und weiterhin dient eine Glaubensprüfung zu unserem eigenen Wachstum. Reichtum zu unserem eigenen zurechtkommen, was Gott für Israel und den König Joas im Sinne hatte. Diese Glaubensprüfung lässt Gott alsbald durch den Elisa beginnen. Nimm die Pfeile, das heißt die, die Joas noch in seiner Hand hatte, war des Propheten Befehl in Vers 18 und der König Joas nahm sie. Und darauf kommt der weitere Befehl, schlage auf die Erde. Der Befehl lautete, schlage auf die Erde. Und der König Israels wusste ganz genau, was die bildhafte Handlung bedeutet. Der Pfeil war für ihn der von Gott gegebene Auftrag zum Kampf gegen die Feinde Israels, gegen die Syrer. Jeder Schlag bedeutete eine gewonnene Schlacht, den Sieg einer solchen Schlacht über den Feind des Volkes Israel. Ein Schlachtensieg allein genügte nicht, den Feind für immer zu zerstören. Auch in unserem heutigen Zeitalter meinen Gläubige, es müsste bei einem Sieg schon alles da sein. Das ist eine tiefe Irrung. Unser ganzes Leben in der Gemeinschaft mit Jesus, dem Sieger vom Kreuz, ist ein beständiger Kampf, der viele Wiederholungen in sich birgt, bis der Endsieg errungen ist, der Gott ehrt. Ein Schlachtensieg genügt allein nicht, den Feind für immer zu zerstören. Der König nimmt seine Pfeile, ein ganzes Bündel, und schlägt nach der Weisung des Propheten auf die Erde. Einmal, zweimal, dreimal und jetzt hielt er inne. Die Bibel sagt, und der Prophet war zornig. Und er sprach, du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen, dann erst würdest du die Syrer bis zur Vernichtung, bis zur völligen Vernichtung geschlagen haben. Und nun wirst du die Syrer nur 3 Mal schlagen. So, und jetzt fragen wir heute, ein paar tausend Jahre später, was hat der König überhaupt falsch gemacht? Woher nur sollte er wissen, dass er 5 oder gar 6 Mal zu schlagen habe? Wer sollte ihn das mitteilen, solches zu wissen? Das, was wir eben hier zum Thema beschrieben in Gottes teurem Wort zu finden, ist ein großes Problem unter bald allen wahrhaften Gläubigen, auch heute. Es ist die Frage des Glaubens. Und eines möchte ich hier sagen. Wenn wir nicht immer in der von Gott gewiesenen Unterwürfigkeit und in dem Zustand des Glaubens gefunden werden, wie Gott es will, dann werden wir auch keine Glaubensstellung einnehmen, wenn der Herr in seiner Liebe und Gnade uns mit der Absicht zu segnen in eine Prüfung führt, in eine Glaubensprüfung hineinlenkt. Denn diese Prüfung, die Frage des Glaubens, welche sich im Gehorsam bewegt, ist eine Sache unserer Herzen. Joas hatte seine Glaubensprüfung nicht bestanden. Darum sollte er auch nicht den Endsieg über die Feinde davontragen. Der Fehler des Königs war die Sünde des Unglaubens, in welcher er schon immer war. Gott hatte nicht erwartet, nein, nein, Gott ist ein gerechter Gott, Gott hatte nicht erwartet von dem Joas zu wissen, dass er 6-mal schlagen sollte. Der Herr im Himmel hatte aber etwas anderes erwartet, dass er gehorsam sei, was er eben nicht war. Und dann können wir auch genau feststellen, dass unser Glaubensweg nach unten führt, wenn wir nicht mehr in der Liebe zu seinem Worte gefunden werden, in Liebe des Herrn im Gebet. Wenn das alles locker wird, wenn das alles nachlässt und wir nur noch im Bewusstsein der Vergangenheit leben, dann leuchtet gleichsam die rote Lampe auf. Joas hat die rote Lampe der Glaubenswarnung in seinem Leben übersehen. Er hat nicht hingeguckt. Es kommt darauf an, dass wir gehorsam sind. Was dieser Joas aber nicht war, der Prophet hatte Befehl gegeben, schlage die Erde. Und dazu war kein Wissen von 5 oder 6 Mal drin, sondern das hätte er tun sollen, was er in eigener Sache aber nur bis zu 3-mal tat. Der Befehl lautete, schlage die Erde, und Joas hält inne. Wie viel innehalten in den Weisungen Gottes und des damit verbundenen Glaubens sieht der Herr Jesus in deiner und meiner Nachfolge. Anstatt das zu tun, was die Bibel sagt, was Gottes Wort zu uns redet, stehen wir nur zu oft stille, machen dann den absonderlichen Fehler und schalten unseren Verstand ein, der völlig, völlig fehl als Ersatz für den Glauben dasteht. Wir lieben schon Verstand, weil Paulus gesagt hat, dass wir keine Unverständigen sein sollen. Aber der Verstand hat dort zu sein, wo er hingehört, wie auch der Glaube dort gefunden werden muss, wo Gott ihn sucht. Was die Ursachen für unseren Stillstand auch sein mögen, Gott wertet solches als Unglauben. Und Unglauben kann nur zurechtgebracht werden durch Überwindung und Unterwerfung. Dadurch wird auf die billigste Weise dem Seelenfeind auch heute, wie bei Joas damals, der Sieg überlassen. Auf billigste Weise. Unser Unglauben, unser Ungehorsam. Die Zusage seines göttlichen Sieges und im Unglauben laufen wir gar nicht weit hinterher, diesem Joas. Sonst wäre nicht so viel Stille stehen in unserem Leben. Wie viel Sieg wird durch Unglauben, durch Ungehorsam verspielt in der Gemeinde Jesu. Das ist doch gerade der Glaube, durch den Gott sich verherrlichen will, dass wir die Zahlen fünf oder sechsmal eben nicht wissen. Das ist Glaube, der uns heute noch nicht gleich sein lässt, unserem Herrn Jesus. Denn die Bibel sagt zwar, dass wir ihm einmal gleich sein werden, aber das ist, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. Das ist im Augenblick noch nicht da. Jetzt haben wir noch im Glauben zu wandeln. Dass wir die Zahlen nicht wissen, wann der Herr Jesus wiederkommt und dennoch im Glauben wandeln, das ist Gott verehrend, nicht das andere. Der Sieg, jeder Sieg liegt also im Glaubensvollzug, des Ausharrens, des Dranbleibens, des Nichtermüdens, welches unsere Seite ist, aber Gott immer dazu steht, wenn wir uns auf seine Seite stellen. Wir wissen ja ganz genau, dass wir im Gebetsleben zu vollziehen haben, dass wir eifrig das Wort zu lesen, dass wir eifrig das Wort zu hören haben. Was aber ist es, dass wir so oft innehalten, auf unser Fleisch sehen, auf die Umstände blicken, die uns dann daran hindern, der Weisung Gottes nachzukommen. Es kostet manchmal viel, sich von den sichtbaren Dingen loszureißen und den Blick zum Herrn zu lenken. Aber der Herr erwartet es, weil er dir das notwendige Maß des Glaubens dafür gegeben hat. Auch unsere vermeintlich guten Gedanken sind kein Ersatz für den Glaubensgehorsam. Das möchte ich hier sagen. Das zu tun, was geschrieben steht. Warum tun wir es einfach nicht? Obgleich wir wissen, dass dies und das geschrieben steht. Die Sünde des Joas ist zugleich die Sünde von heute unter vielen Gotteskindern. Dass sie nicht mehr Sieg haben, weil sie tun gleich dem Joas. Hätte der König Israel geschlagen und geschlagen, es wäre besser gewesen, er hätte 100-mal mehr geschlagen, als notwendig war. Dann wäre es aber nicht schief gegangen, verstehen wir. Dann wäre er immerzu im Willensbereich Gottes gewesen. Da hätte man sollen 2 Stunden lang schlagen. Dann hätte der den Sieg gehabt zur völligen Vernichtung des Feindes. Wäre doch besser gewesen. Ja, der Prophet hätte ihn schon gesagt, hör mal auf. Es ist doch überhaupt kein Feind mehr da. Kannst du aufhören? Hör auf mit Schlagen. Es ist überhaupt keiner mehr da. Das hätte der Prophet ihm schon sagen können, der ihm den Befehl gab, schlage die Erde. Wisst ihr, wenn wir im Gehorsam sind, dann lässt uns in der Ausübung des Glaubens und des Gehorsams Gott nicht Dinge tun, die in seinen Augen wertlos sind. Das sagt Gott schon durch seine Führungen, wann wir innezuhalten haben. Aber wir haben nicht das Maß der Innehaltung zu vollziehen. Der Prophet hätte es ihm schon gesagt, wenn nichts mehr da war, weil kein Feind mehr im Prophetenauge vor ihm gestanden hätte. Da war alles glatt geputzt. Da hätte er gesagt, hör doch auf, hör doch auf. Kannst schon lange Schluss machen, aber das wäre Sieg gewesen. Aber unser Innehalten, obgleich wir tun sollen, hat über uns alle Kraftlosigkeit gegenüber den Feind gebracht. Der Feind merkt, wenn wir zögern. Der Feind merkt's viel besser, wenn in unseren Herzen Zweifel gegenüber dem einen und anderen da sind. Und dadurch ist so viel Sieglosigkeit. Es ist besser, wir schlagen 3000 Mal. Das sage ich. Dann tun wir es im Glauben. Als dass wir innehalten und uns in Zweifel und Unglauben und Widerstand gegen Gott uns bewegen. Möchtest du, lieber Bruder und Schwester, dem Herrn Jesus, der alles für dich tat, der alles am Kreuz für dich gegeben hat, nicht darin gefallen, dich als einen solchen zu sehen, weil er solches in seinem Wort geredet hat, es zu tun, unter der Ausschaltung des irritierenden Verstandes, um wieder zurückgeführt zu sein zum Standpunkt und Wesen des Glaubens, dass du treu bist und dass du tust, was er, unser Gott, will. Nicht, was wir wollen, sondern was er will. Ich darf daran erinnern, an die Worte des Neuen Testaments. Da lesen wir in Johannes, Evangelium 2, Vers 5b. Da spricht die Mutter des Herrn zu den Jüngern und Dienern. Was irgend er euch sagen mag, das tut. Amen.